Hier ist der Deutschlandfunk. Am 4. Advent übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Altstadtkirche in Gelsenkirchen. Die Predigt hält Pfarrerin Nina Zisilski. Die kirchliche Leitung hat Landespfarrer Titus Reinmuth.
Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nahe. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zum Gottesdienst am 4. Advent aus der Altstadtkirche in Gelsenkirchen. Freut euch, schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi in Mazedonien vor 2000 Jahren. Eine kleine Gruppe, christliche Minderheit. Euphorie und Alltag, Aufbruch und Gegenwind liegen damals nah beieinander. Freut euch, der Herr ist nahe. Von wegen, werden manche gedacht haben, oder wir würden gerne ein bisschen mehr davon spüren. Freut euch, wie klingt das heute in der Altstadtkirche von Gelsenkirchen? Das hier ist die evangelische Hauptkirche, mitten in der Stadt, der Weihnachtsmarkt in Hörweite, der 70 Meter hohe Turm mit seinen offenen Betonbögen, ein Wahrzeichen der Stadt. Eine große Freitreppe verbindet die Kirche mit dem Platz. Von welcher Art Freude spricht Paulus hier? Freut euch still und heimlich oder laut und öffentlich? Welchen Grund gibt es für Paulus, für die Menschen in Philippi, für uns heute zur Freude? Und überhaupt, nimmt Paulus den Mund nicht etwas zu voll? Pfarrerin Nina Zisilski begibt sich auf die Spur der Freude und begegnet dabei nicht nur dem Apostel Paulus, sondern auch einer Weihnachtsfilmgeschichte, Marias Lobgesang Magnificat und dem freudejubelnden Tochter Zion. Der Gottesdienst heute am 4. Advent wird musikalisch gestaltet von Robert Hohgräbe an der Orgel und einem Vokalensemble unter der Leitung von Ingmar Morten Stiller. Die Lieder aus dem evangelischen Gesangbuch sagen wir im Verlauf des Gottesdienstes an.
Thank you. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. So grüßt uns der Apostel Paulus am Sonntag zum vierten Advent. Um Freude geht's heute in dem Gottesdienst. Um die stille, besonnene Freude, wenn wir ganz für uns sind. Um die laute Freude, die es mit anderen zu teilen und in die Welt hinauszurufen gilt. Und auch um die Freude, zu der uns manchmal gar nicht recht zumute ist. Mit all unserer Freude, mit allem, was wir sind, feiern wir Gottesdienst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe kommt von Gott.
Der Himmel und die Erde gemacht hat.
Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört solche Freude. Wir singen von der Freude, die alles uns Bekannte übersteigt. Wachet auf, ruft uns die Stimme, im evangelischen Gesangbuch Nummer 147.
Der Engel kam zu Maria und sagte: Maria, du trägst Gott in dir. Erschrick nicht, Gott wird wachsen in dir. Gib ihm Wohnung und bring das Heilige zur Welt.
Wenn wir Gottesdienst feiern, geben auch wir Gott in uns Raum. Wir machen Raum für das Heilige mitten in der Welt.
Maria wusste kaum, wie ihr geschah. Trotzdem war ihre Antwort: Ja. Mir geschehe, wie du gesagt hast, Gottes Gnade ist in mir.
Und Gottes Gnade sei auch mit euch allen. So feiern wir Gottesdienst am vierten Sonntag im Advent. Maria antwortet auf die Ankündigung des Engels mit einem Lied, das uns heute Vormittag begleitet. Sie singt von Wandel, von einem Grund zur Hoffnung von Gerechtigkeit, alles gebracht von dem Kind, das sie zur Welt bringen wird. Sie singt: Meine Seele lobt den Herrn, Magnificat anima mea Dominum. Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter.
Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glücklich preisen.
Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig.
Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre beweisen, von Generation zu Generation.
Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg.
Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor.
Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort.
Er kommt seinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit.
So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seine Nachkommen für alle Zeit. Wir beten. Gott, wir blicken verschämt zu Boden. Du wendest dich uns zu und hebst unseren Blick auf zu dir. Wir verlieren uns im Klein-Klein. Du, Gott, tust große Dinge an uns. Wir mühen uns ab, dein Wort für unser Leben zu finden. Du, Gott, hast längst gesprochen.
Herr, erhalte dich, Licht, das die Nacht erhält.
Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genau so hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Durch uns soll das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Die Herrlichkeit Gottes soll sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Gott, wir danken dir, dass schon alles bereit ist, dass du Licht in die Dunkelheit bringst, dass du unsere Herzen hell machst. Wir danken dir, dass du schon da bist. Lass nun auch uns ganz bei dir sein und auf dein Wort hören. Schenk uns Worte, Klänge und Gedanken, die uns bewegen, die uns verändern, die uns vertrauen lassen auf dich und deine Liebe. Denn du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Lesung für den heutigen vierten Adventssonntag finden wir aufgezeichnet beim Propheten Jesaja im 62. Kapitel in den Versen 1 bis 5. Wenn es um Zion geht, kann ich nicht schweigen. Wenn es um Jerusalem geht, kann ich nicht still sein. Ich rufe, bis du im Glanz der Gerechtigkeit erstrahlst und Rettung aufleuchtet wie eine Fackel. Dann sehen die Völker deine Gerechtigkeit und alle Könige deine herrliche Pracht. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Herr selbst für dich bestimmt. Du wirst eine prächtige Krone sein, ein königlicher Stirnreif, den der Herr in seiner Hand hält. Dann sagt man nicht mehr die Verlassene zu dir oder zu deinem Land die Vereinsamte. Nein, man nennt dich Gottes Liebste und dein Land Verheiratete. Denn der Herr wendet dir seine Liebe zu und dein Land ist mit ihm verheiratet. Wie ein junger Mann ein Mädchen heiratet, so heiratet dich der Gott, der dich wieder aufbaut. Wie der Bräutigam Freude an seiner Braut hat, so freut sich dein Gott an dir. Halleluja! Mein Herz ist erfüllt von schönen Worten. Ich trage dem König meine Gedichte vor. Halleluja! Wir wollen auf das Gehörte antworten und mit der gesamten Christenheit auf Erden unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen aus dem evangelischen Gesangbuch die Nummer 19, O komm, du Morgenstern.
Es gibt da diesen Film. Es ist mein Lieblingsweihnachtsfilm. Die Geschichte beginnt 5 Wochen vor Weihnachten. Sams Mutter ist gestorben, nach schwerer Krankheit. Sie war noch jung und auch Sam selber ist erst 11 Jahre alt. Sam und sein Stiefvater Daniel hatten Zeit, sich auf den Tod und das Begräbnis vorzubereiten. Und trotzdem ist Daniel tief erschüttert davon. Und noch dazu sorgt er sich um Sam. Der Junge verschließt sich ihm gegenüber und Daniel befürchtet, es könne seinen Stiefsohn neben dem Tod der Mutter noch etwas anderes bedrücken. Wird er in der Schule gemobbt? Nimmt er vielleicht sogar Drogen? Also beschließt er, ein Gespräch zu führen. Eine meiner liebsten Szenen im Film tatsächlich Liebe. Der 11-Jährige und der Witwer, der Waisenjunge und sein Stiefvater sitzen auf einer Bank am Ufer der Themse. Das Wasser glitzert in der Sonne. Im Hintergrund sieht man die Millennium Bridge. Auf der Promenade gehen Menschen spazieren, während die zwei in dieselbe Richtung gemeinsam auf den Fluss schauen. Hier entscheidet Sam, sich seinem Stiefvater zu offenbaren, auch wenn er immer noch Zweifel hat, ob der ihm wirklich helfen kann. Sein Problem, mit dem er schließlich rausrückt, ist, er ist verliebt. Und ihn plagen Schuldgefühle, weil von ihm erwartet wird, doch um seine Mutter zu trauern. Und ja, er ist auch traurig, aber vor allen Dingen ist er eben verliebt. Daniel ist erleichtert angesichts dieser Offenbarung. Und das sagt er Sam auch, denn er hatte ja viel Schlimmeres befürchtet. Sam hingegen ist irritiert. Was gibt es Schlimmeres als die unsäglichen Qualen des Verliebtseins? Daniel stutzt einen Moment und stimmt ihm schließlich zu, denn er erinnert sich, Verliebtheit ist oft kompliziert. Allein in diesem Auftakt der Geschichte durchleben die beiden Figuren schon die unterschiedlichsten Gefühle. Trauer bis hin zur Verzweiflung, Sorge bis zur Hilflosigkeit, Entschlossenheit, Verliebtheit, Erleichterung, Nachdenklichkeit. Für Außenstehende mag das klar sein, die beiden, die sind in Trauer, da ist ja gar kein Raum für andere Gefühle. Aber wer der Geschichte folgt, erlangt einen tieferen Einblick in ihre Gefühlswelt und erkennt, dass die deutlich vielschichtiger ist, als man von außen meinen sollte.
Freut euch im Herrn, freut euch im Herrn und preiset seinen Namen. Halleluja, Halleluja, preiset seinen Namen. Halleluja.
Der Apostel Paulus sitzt im Gefängnis. Er wurde wegen seiner Missionstätigkeit festgenommen, aber immerhin darf er Briefe schreiben. Und er schreibt, unter anderem an die christliche Gemeinde in Philippi, schreibt ihnen von Kampf und Opfern und Widersachern und Leiden. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt über Freude. Darüber, wie sehr ihn die Verbreitung des Evangeliums in Philippi freut. Darüber, wie voll sein Herz mit Liebe für all die Menschen dort ist, mit denen er sich im Glauben an Christus verbunden weiß. Manchmal, so stelle ich mir das vor, bekommen seine Wärter oder seine Mitgefangenen das mit, wie Paulus in sich hineinlächelt vor Freude. Wie er aus seinem Inneren zu strahlen scheint, während die Gefangenen um ihn herum ihr Schicksal laut beklagen. Aber Paulus lässt sich nicht beirren. Er schreibt:
Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, haltet unerschütterlich daran fest, dass ihr zum Herrn gehört, ihr, meine Lieben. Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm euer Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus.
Ob sie wohl Grund hatten, sich so zu freuen in Philippi? War das Lebensgefühl dieser kleinen christlichen Gemeinde? Keine Sorgen, große Dankbarkeit, alles gut? Oder will Paulus sie aufmuntern? Freut euch immer, egal was ist, jetzt und zu jeder Zeit. Klingt schon ein bisschen dick aufgetragen irgendwie. Aus den sozialen Medien kenne ich sowas Ähnliches unter dem Begriff Toxic Positivity, also giftige Positivität. Diese Einstellung, good vibes only, ich will nur gute Schwingungen in meinem Leben. Alles, was die stören könnte, soll doch bitte draußen bleiben. Da sagt eine, es ist alles eine Frage der Einstellung. Wenn du mit der richtigen Energie durch den Tag gehst, wirst du sehen, wie viel Gutes dir passiert. Oder auf dem Handy ploppt eins dieser WhatsApp-Bildchen auf. Lächle und die Welt lächelt mit dir. Aber so funktioniert Leben nicht, möchte ich Paulus antworten. So funktioniert nicht Freude und nicht glücklich sein. Ich weiß nicht, worüber sich die Menschen in Philippi damals gesorgt haben. Wann sie glücklich waren, wie ihr Alltag aussah, was sie belastet hat und wann sie vielleicht nur noch beten konnten. Heute fällt mir aber so einiges ein. All die unfreudigen Erfahrungen und Gefühle sind ja da. Die Unsicherheit darüber, wie der restliche Winter wird, mit Heizkosten hoch und Inflation. Oder das beklemmende Gefühl zu versagen, als Elternteil oder im Beruf oder als Freundin. Oder der Druck, das Bild aufrechtzuerhalten, das andere von dir haben, das du selbst von dir hast. Manches davon scheint uns deutlich realer als die Freude, die Paulus da so vollmundig verordnet. Da klingt es verlockend, alles Schwere einfach wegzuschieben, weil jemand daherkommt und behauptet, das mit der Freude sei einfach eine Frage der Einstellung. Sei dankbar, sieh das Glück, du gehörst zu Gott, freu dich. Und im gleichen Moment regt sich bei mir Widerspruch. Ich merke, dass dieser jemand von einem ganz schön privilegierten Standpunkt ausspricht, als sollten die Brotlosen halt einfach Kuchen essen. Ist Paulus also ein Influencer, wie einer, der online Stimmung macht? Ich meine, ja, Paulus ist ein Influencer, einer, der Einfluss hat. Damals in Philippi, der den Glauben der Menschen dort mit seinen Briefen prägt. Und in der Frömmigkeit vieler Christinnen und Christen spielt ja auch heute eine wichtige Rolle, was Paulus gedacht und geglaubt und geschrieben hat. Trotzdem klingen seine Worte mir tatsächlich etwas zu vollmundig, als mache er es sich ganz schön einfach. Ihr müsst euch halt freuen, dann ist das Leben auch nicht so schwer. Oder, und das finde ich die noch gemeinere Botschaft, ihr müsst halt nur richtig doll glauben, dann habt ihr auch keine Sorgen mehr. Ich frage mich, ob auch damals in Philippi jemand gedacht hat, der nimmt den Mund aber ganz schön voll. Denn deren Leben als christliche Minderheit war ja sicher kein Zuckerschlecken. Da gibt es Fragen, Widerspruch, Gegenwind. Das ist nicht durch ein paar fromme Worte schön zu reden. Paulus legt sich also in seinem Brief an diese Gemeinde ganz schön ins Zeug. Und sein Brief scheint Anklang gefunden zu haben, sonst wäre er uns heute nicht überliefert. Ohne den Zuspruch von Paulus hätte die junge christliche Gemeinde in Philippi vielleicht nicht lange durchgehalten. Wenn etwas Neues beginnt, wenn Menschen den Glauben entdecken, sich zusammenschließen, sich verbunden fühlen untereinander und mit Jesus, dann sind das ja ziemlich gute Vibes. Manche werden geradezu euphorisch gewesen sein am Anfang. Aber christliche Gemeinschaft ist nicht immer harmonisch und nicht immer einmütig. Auf das erste Hoch folgt schnell der Alltag. Da kann ich mir vorstellen, dass es manchen in der Gemeinde geholfen hat, von Paulus ins Gedächtnis gerufen zu bekommen, warum sie all das eigentlich tun. woran sie doch eigentlich glauben. Warum es sich lohnt, sich im Alltag einzufinden, statt aufzugeben, dem Gegenwind standzuhalten, statt ihm nachzugeben. Einer, der ihnen zuflüstert, freut euch.
Freut euch im Herrn, freut euch im Herrn und preiset seinen Namen. Halleluja, Halleluja, preiset seinen Namen. Halleluja.
Auch mein Herz braucht manchmal so eine Erinnerung. Wenn der Kalender voll ist mit Sitzungen und der Schreibtisch mit Papier und ich lieber mehr Zeit hätte, um Menschen zu begegnen oder kreativ zu arbeiten. Oder wenn viel mehr Erwartungen an mich herangetragen werden, als ich erfüllen kann. Oder wenn in mir nach und nach immer mehr Angst erwacht. Vor Aufrüstung oder vor einer neuen Welle rechtsextremer Demos oder davor, dass immer größere Teile der Erde für Menschen unbewohnbar werden. Dann brauche ich eine Erinnerung, ein Darum tust du das, von außen. Das ist so eine Sache, die ich mir selber nicht sagen kann. Da brauche ich einen, der mir schreibt, freu dich immer zu, weil du zu Jesus gehörst. Ich sag's nochmal, freu dich, der Herr ist nah. Mach dir keine Sorgen. Im Gegenteil, wende dich in jeder Lage an Gott. Trage Gott deine Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Dann tönen die Worte von Paulus nicht mehr so vollmundig oder gar großspurig in meinen Ohren, sondern sanfter, ermutigend. Erinnere dich dran, immer, in leichten und in schweren Tagen, du gehörst zu Jesus und das ist ein riesiger Grund zur Freude. Da höre ich zwischen den Zeilen, zerbrich dir nicht den Kopf anderer Leute und lass nicht deren Sorgen dein ganzes Herz ausfüllen. Lass noch Raum für die Freude, für das, was du glaubst, für das, was dich trägt. Wenn ich das höre, spüre ich in mich hinein und finde da so vieles. Die Sorgen anderer, die ich ernst nehme, aber die ich mir nicht zu eigen mache. Und ich finde meine eigene Angst, die ich nicht zur Seite schiebe, sondern die ein Teil von mir ist. Und ich finde Liebe für so viele Menschen und für die Welt. Und Vertrauen auf Gottes Wirken finde ich auch. Darauf, dass Maria recht hat, wenn sie uns ihren Sohn ankündigt. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Und ich finde Freude, wenn ich mit meinen Patenkindern Lego baue oder wenn ich sehe, was in unserer Kirchengemeinde alles gut läuft, wie viele begeistert bei der Sache und für die Sache sind, bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die unseren digitalen Adventskalender mit Leben füllen, bei den Menschen, die Flyer und Plakate und Banner entwerfen, drucken, andere in die Hände drücken und manchmal sogar hoch über den Köpfen aufhängen, weil sie überzeugt sind von dem, was in unserer Gemeinde geschieht und weil sie viele andere dafür gewinnen wollen. Vielleicht hat sich so auch Paulus gefühlt beim Blick nach Philippi.
Freut euch im Herrn, freut euch im Herrn und preiset seinen Namen. Halleluja, Halleluja, preiset seinen Namen. Halleluja.
In dem Film Tatsächlich Liebe erleben Sam und Daniel im Grunde einmal alle Gefühle. Im weiteren Verlauf der Geschichte sind sie euphorisch, desillusioniert, neugierig. Sie gehen Wagnisse ein, albern miteinander herum, haben Einfälle und Erfolgserlebnisse gemeinsam. Wie gut, denke ich beim Film gucken, dass Daniel seinen jungen Stiefsohn Sam damals an der Themse gefragt hat, was ihn bedrückt. Und dass er seine Antwort ernst genommen hat, seine Verliebtheit. Er tut sie nicht als kindisch oder was immer ab und wird Sam dadurch ein guter Freund. Und er erkennt, dass Sams Gefühlswelt ebenso komplex ist wie seine eigene. 5 Wochen vor Weihnachten lernen wir die beiden als Trauernde kennen, um die Mutter, um die Partnerin. Und ihr Umfeld wird die zwei sicherlich noch eine Weile lang so wahrnehmen. Und die Trauer ist ja auch nicht einfach weggeblasen. Doch neben dieser Trauer ist in ihren Herzen eben auch Raum für Verliebtsein und für Begeisterung. Das erleben die beiden. Als hätte ihnen jemand zugeflüstert, hey, das Leben hat leichte und schwere Tage. Ihr wisst das. Habt Vertrauen. Schert euch nicht drum, was andere meinen, wie ihr euch fühlen sollt. Freut euch. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Amen.
Thank you.
Wir tragen unser Anliegen vor Gott in Fürbitten und voller Dankbarkeit.
Gott, wir bringen vor dich, wofür wir dankbar sind, dass Menschen in unserem Leben sind, die es gut mit uns meinen und mit denen wir alles teilen können. Die Angst und das Glück, die Verliebtheit und die Verzweiflung, die Fragen und die Antworten. Wir bitten dich, öffne uns für unsere Mitmenschen und ihre Gefühle, dass wir sie wahrnehmen und wertschätzen. Schenk uns Vertrauen, unsere eigenen Gefühle mit anderen zu teilen.
Gott, wir bringen vor dich, was uns sorgt, dass wir nicht genug sein könnten für dich oder für unsere Mitmenschen, dass wir mit dem, was wir fühlen, andere beschämen oder verletzen könnten. Wir bitten dich, schenk uns Gelassenheit und die Gewissheit, dass du uns gemacht hast mit allem, was wir fühlen, mit allem, was wir sind.
Gott, wir bringen vor dich, was uns ängstigt, die Bilder, die Erzählungen von Menschen, die Krieg erleben, die Hunger leiden, aber auch Menschen, die ihre Macht missbrauchen, unsere eigenen Erfahrungen von Missgunst und nicht dazugehören. Wir bitten dich, mach wahr, was Maria singt. Heb die Erniedrigten zu dir auf, nimm dich der Schutzlosen an, schenk deiner ganzen Welt Frieden.
Gott, wir bringen deine Gemeinde vor dich. Tröste diejenigen, die um geliebte Menschen trauern. Begleite diejenigen, deren Weg mit dir gerade beginnt. Begeistere diejenigen, deren Mut und Kraft zu Neige gehen. Wir bitten dich, segne uns als Menschen, die einander Gutes wollen.
Gott, wir bringen vor dich, was uns Freude bereitet. Die Menschen, die wir lieben, die Filme, die wir mitsprechen können, die Lieder, die unser Herz singen lassen, die Freude auf die Ankunft Jesu in unserer Welt. Wir bitten dich, lass die Freude in uns wachsen und hilf uns, sie zu teilen. Und alles, was uns sonst auf der Seele brennt, legen wir in Jesu Worte.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geht in diese freudvolle Zeit unter Gottes Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gottes Angesicht leuchte über dir. Gott sei dir gnädig. Gott blicke dich freundlich an und schenke dir Frieden. Wir freuen uns mit der Tochter Zion im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 13.
Sie hören den Deutschlandfunk. Am 4. Advent übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Altstadtkirche in Gelsenkirchen. Die Predigt hielt Pfarrerin Nina Zielski. Die kirchliche Leitung hatte Landespfarrer Titus Reinmuth. Die redaktionelle Verantwortung Pfarrer Frank Michael Theuer.